Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zur vierten Folge über den ersten Johannesbrief. Wir kommen zu Kapitel 2 und lesen gleich die Verse 7 bis 11. Darf ich bitten?
Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat.
Danke. Also, wir haben letztes Mal gesehen, Kapitel 2, Verse 1 bis 2, Jesus Christus, die Sühnung im Blick auf die ganze Welt. Da haben wir Jesus Christus als das große Opfer des Versöhnungstages gesehen. Und es ist uns ja klar geworden, dass da eine Parallele besteht zu 3. Mose. Und zwar ist es so, ab Kapitel 1, Vers 1, bis da, wo wir jetzt gelesen haben, haben wir eine erste Einheit in diesem Brief. Und zwar geht diese Einheit parallel zu den 5 Büchern Mose. Die Verse 1 bis 5, da haben wir die Parallele zum ersten Buch Mose, das Buch der Anfänge. Auf Hebräisch nennt man es einfach Bereshit, im Anfang, so wie die Bibel beginnt. Und da haben wir, was von Anfang an war. Da geht es um den großen Neuanfang durch das Kommen von Jesus Christus als Mensch in diese Welt. Und es geht darum, um den Kontrast zwischen Licht und Finsternis, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. So wie das in dem Buch Bereshit im Anfang steht, auf dem ersten Blatt, es war alles finster und Gott sagt, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und dann haben wir gesehen, das ist alles nur Zusammenfassung, Verse 6 bis 10, das geht parallel zum zweiten Buch Mose. Und zwar, das zentrale Kapitel ist dort 2. Mose 12, das Passa in Ägypten, wo zum ersten Mal das Blut in Verbindung mit Opfern in der Bibel erwähnt wird. Und hier haben wir Vers 7, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. In 2. Mose haben wir auch damals gesehen, als wir diese Verse betrachtet haben, die Israeliten waren in ihren Häusern beieinander, während es 3 Tage totale Finsternis gab in Ägypten. Aber die Israeliten pflegten in ihren Häusern Gemeinschaft und es heißt, und es war Licht in ihren Wohnungen. Und da haben wir den Gegensatz, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das war Ägypten in der Finsternis. Und im Kontrast dazu die Kinder Israel, Vers 7. Wenn wir aber in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und dann eben, wie gesagt, Kapitel 2, 1 und 2. Jesus Christus, die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Das zentrale Kapitel von 3. Mose ist Kapitel 16, der Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Aber wir haben gesehen, überhöht hier, denn der Versöhnungstag im Alten Testament war ein Opfer für ein ganzes Volk. Aber hier haben wir ein Opfer im Blick auf die ganze Welt. Und dann haben wir letztes Mal betrachtet die Verse 3 bis 6, die parallel gehen zu dem 4. Buch Mose. Das ist das Buch der Wüstenwanderung. Da wird uns gezeigt, wie Israel nach der Erlösung aus Ägypten durch die Wüste ging und sollte eigentlich gottgemäß nach dem Wort Gottes leben. Aber wir sehen in diesem Buch so viel Untreue und Rebellion und Murren gegen Gott. Und hier sagt Johannes, und hieran wissen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner und in diesem ist die Wahrheit nicht. In 4. Mose haben wir zwei herausragende Beispiele, Kaleb und Josua, die dem Herrn völlig nachgefolgt sind. Die sind ein Beispiel für solche, die eben nach Vers 5 beschrieben werden, wer aber irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Und es geht eben hier um den Wandel. Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und das 4. Buch Mose ist eben das Buch des Wandels durch die Wüste. Und nun, wir klar, ab Vers 7 bis 11, da haben wir das 5. Buch Mose. Wie wird das genannt in der englischen Übersetzung? Da ist es sowieso ein bisschen interessanter als auf Deutsch. Da sagt man einfach 1., 2., 3., 4., 5. Mose. Ja, Deuteronomy. Ja, Deuteronomium, das ist lateinisch, aber eigentlich griechisch, entspricht eigentlich dem Titel der Septuaginta, der ältesten Bibelübersetzung. Die hat das. Und was heißt Deuteronomium? Wie?
Gesetz?
Nein.
Zusammenfassung.
Auch nicht Zusammenfassung, nicht Gesetz, sondern?
Worte.
Auch nicht Worte. So heißt es auf Hebräisch. Sagt man im 5. Buch Mose, Dvarim. Immer aus dem ersten Vers werden die Namen genommen, der 5 Bücher Mose. Und dort im ersten Vers kommt vor eben die Worte, die Mose geredet hat. Denn das Buch behandelt ja 8 Abschiedsreden von Mose. Darum heißt es eben Dvarim. Aber die Septuaginta-Übersetzer haben es genannt Wiederholung. Und zwar, weil sie richtig gesehen haben, Mose am Ende der 40 Jahre Wüstenwanderung wiederholt das Gesetz, das Gott am Anfang Israel gegeben hat nach dem Auszug aus Ägypten. Also den Bund am Sinai schloss und all diese Gebote, zuerst die 10 und dann hunderte von weiteren Geboten gegeben hat. Und die wiederholt er für die nächste Generation. Ich war die Erwachsenengeneration des Auszugs, die waren im Verlauf der 40 Jahre gestorben. Und dann musste Mose der neuen Generation, die nun ins Land gehen sollte, das Gesetz nochmals wiederholen. Und darum das 5. Buch Mose. Am Ende seines Lebens, diese 8 Reden, die das 5. Buch Mose ausmachen, sind eine Wiederholung von diesem alten Gebot, das Gott am Anfang gegeben hat. Und hier haben wir gelesen, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang gehört habt. Sieht man die Parallele? Offensichtlich. Und jetzt aber Frage, was ist dieses alte Gebot oder dieses Wort von Anfang? Was umfasst das? Das Johannesevangelium, das er geschrieben hat. Ja, aber seit wann gibt es das Johannesevangelium? Das hat er ja geschrieben in den 90er Jahren, also ganz in der Zeit, als er dann auch die Johannesbriefe geschrieben hat.
Ich bin nicht sicher, was da vorkam, das ist eine Vermutung von mir. Ich nehme mal an, dass er da, ich habe jetzt da keinen.
Du weist uns schon in die richtige Richtung. Aber du hättest nicht sagen sollen, einfach das Johannesevangelium, sondern das, was der Herr in den Evangelien gesagt hat. Also das, was der Herr, er kam in diese Welt, wie wir gelesen haben, 1 Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört, was mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Da geht es ja um den Herrn Jesus, der in diese Welt kam als Mensch. Und Sie haben ihn wirklich gesehen, mit den Augen, angeschaut. Sie haben ihn sogar betasten können. Und wer ist er? Er wird genannt das Wort des Lebens. Er ist das Wort, das bei Gott war im Anfang, Johannes 1,1, das aber dann Fleisch wurde, Mensch wurde, Johannes 1, Vers 14. Und hier wird der Herr Jesus genannt das Wort des Lebens. Und der Herr Jesus hat gepredigt und hat eben Gott geoffenbart, hier auf der Erde. Und dieses Wort, das er hinterlassen hat, das wurde dann aufgeschrieben in den vier Evangelien. Also, darum hast du schon recht mit dem Johannesevangelium, Philipp. Aber eben, das Wort, das Wort, das ihr von Anfang an hattet, das ist das Wort, das der Herr Jesus gepredigt hat. Und das in den Evangelien eben festgehalten worden ist. Aber jetzt im nächsten Vers sagt Johannes, liest nochmal Samuel, Vers 8.
Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch.
Denn jetzt ein neues Gebot. Wie geht das? Ja, natürlich. In Johannes 13 bis 16, und zwar in der Abschiedsrede des Herrn im Obersaal am Vorabend der Kreuzigung, da macht der Herr Jesus also am Abschluss seines Dienstes hier auf der Erde klar, dass er noch nicht alles gesagt hat. Und zwar lesen wir Johannes 16, Vers 12. Das ist eine Überraschung.
Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen.
Ja, also da wird klar gemacht, mit dieser Verkündigung hier auf Erden hat der Sohn Gottes noch nicht alles gesagt, was er sagen wollte. Und er macht auch klar, die Jünger bis zu dem Zeitpunkt waren auch noch nicht in der Lage, das, was jetzt noch folgt, schon aufzunehmen. Ja, was war denn der Unterschied bei den Jüngern damals und später?
Der Heilige Geist.
Der Heilige Geist kam an Pfingsten. Der Geist der Wahrheit. Und die Jünger hatten damals noch nicht den Heiligen Geist innewohnend. Und darum hatten sie auch noch nicht diese Fähigkeit, das Wort in der gleichen Art zu begreifen, zu verstehen, wie sie das ab dem Pfingsttag sehr wohl konnten. Und so hat der Heilige Geist die Schreiber des Neuen Testaments inspiriert, ganz viele Dinge zu lehren, die der Herr Jesus in den Evangelien noch nicht gelehrt hatte. Zum Beispiel, was findet man in den Evangelien nicht, aber dann später im Neuen Testament? Beispiel. Ja, die Geheimnisse Gottes. Paulus sagt in Epheser 3, dass der Ratschluss Gottes, den er von Ewigkeit gefasst hat in Bezug auf die Gemeinde, der war verborgen in Gott und wurde in den früheren Generationen niemandem mitgeteilt. Können wir das kurz aufschlagen, damit man das wirklich mit den Augen sieht? Sonst ist das gleich wieder verloren. Epheser 3. Und zwar erklärt, dass er oben in Kapitel 2, 11 bis 22, in kurzem das Geheimnis des Christus beschrieben hat. Und da geht es um die Gemeinde, die zusammengesetzt ist aus Gläubigen aus den Heidenvölkern und aus Gläubigen aus den Juden. Zu einer ganz neuen Einheit. Liest du, Samuel, 3, Verse 4 bis 6.
Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft.
Ja, also sieht man, in Vers 4 spricht er über das Geheimnis des Christus. Und da sagt er in Vers 5, dass in anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist. Also früher im Alten Testament, in keiner Generation des ATs hat Gott dieses Geheimnis mitgeteilt. Und jetzt kommt der Kontrast, wie es jetzt offenbart worden ist. Also mit früher sehen wir hier einen Kontrast, jetzt. Und zwar wem? Wem hat das geoffenbart? Ja, den heiligen Aposteln, das sind die 12 für Israel und Paulus für die Heidenvölker. Aber hier sagt er, den Aposteln und Propheten, wer sind diese Propheten?
Die neutestamentlichen Schriftpropheten, Lukas.
Das sind die neutestamentlichen Propheten. Lukas war ja kein Apostel, aber ein inspirierter Bibelschreiber. Ein Prophet. Und wer noch?
Markus.
Markus war auch kein Apostel, aber inspirierter Bibelschreiber des zweiten Evangeliums.
Jakobus.
Jakobus, der Schreiber des Jakobusbriefes, war Halbbruder des Herrn, aber kein Apostel. War nicht von den 12. Aber inspirierter Schreiber. Und?
Judas.
Nicht der Iskariot, sondern Judas, der Halbbruder des Herrn, der den Judasbrief geschrieben hat, er ist auch ein inspirierter Schreiber. Und darum lesen wir im Neuen Testament eben von den Aposteln und Propheten. Zuerst die Apostel und die Propheten, dann sind die neutestamentlichen Propheten gemeint. Und denen ist das mitgeteilt worden. Im Geist. Sehen wir? 3 Vers 5. Im Geist, das heißt in der Kraft des Heiligen Geistes. Er hat das möglich gemacht. Und der Inhalt wird hier umschrieben, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte. Also dass Gläubige aus den Heidenvölkern zusammen mit den Gläubigen aus den Juden, dass sie zusammen ein Leib bilden. Wörtlich steht hier Mitleib. Und das Thema der Leib Christi, das findet man nirgends in den Evangelien. Das hat der Herr verschwiegen. Man findet das auch nirgends im Alten Testament. Und das ist eben das Geheimnis des Christus. Paulus spricht in 1. Korinther 12, Vers 13 über den Leib Christi. Er beschreibt den Leib und sagt und nennt diesen Leib der Christus. Also nicht nur Christus als Haupt, sondern Christus verbunden mit den Gläubigen aus den Heiden und den Juden, die bilden ein ganz neues Volk. Sind nicht ein Ersatz für Israel, sondern ein ganz neues Volk, das den Leib Christi bildet und organisch mit dem Christus, mit dem Messias verbunden ist. Und darum heißt das das Geheimnis des Christus, das Geheimnis des Messias. Von dem Messias wusste man im Alten Testament, aber nicht, dass er sich dann vereinigt mit den Gläubigen aus den Heiden und den Juden zu einem Leib. Und das ist jetzt eines, das Geheimnis des Christus. Was haben wir noch in den Paulusbriefen?
Geheimnis der Vollzahl der Nationen.
Das Geheimnis der Vollzahl der Nationen in Römer 11, 25, 26, weiter.
Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in euch.
Also das Geheimnis Christus in euch, in Kolosser 1 am Schluss. Dann?
Das Geheimnis der Gottlosigkeit.
Ja, das Geheimnis der Gottlosigkeit oder Gesetzlosigkeit in 2. Thessalonicher 2. Das ist dieses Geheimnis, dass während der Zeit der Gemeinde hier auf der Erde wird sich das Böse immer mehr entwickeln und entfalten bis zu einem Höhepunkt. Und schließlich kommt der Antichrist. Ja, das ist dieses Geheimnis, das war im Alten Testament nicht geoffenbart, in den Evangelien war das auch nicht eben in dieser Klarheit verkündigt, wie das denn Paulus eben tun konnte. Und so können wir weiterfahren, das Geheimnis der Braut, Epheser 5. Also 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen. Dann haben wir noch weitere Geheimnisse in der Offenbarung, das Geheimnis der Sterne, das Geheimnis des Tieres, das Geheimnis der Hure Babylon, alles neue Dinge. Und das hängt eben damit zusammen, dass der Herr Jesus sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen. Ihr könnt es noch nicht ertragen. Aber der Heilige Geist wird kommen und er wird in die ganze Wahrheit führen und Christus dabei verherrlichen. Und das war jetzt ein kleiner Exkurs, um einfach diesen Satz zu verstehen. Vers 8. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Das ist nun also eine Wahrheit, die die Apostel und neutestamentlichen Propheten in ihren Schriften im Neuen Testament ausgeführt haben. Aber ich gebe zu, ein bisschen rätselhaft, geheimnisvoll. Aber noch etwas möchte ich zuerst betonen bei dem alten Gebot. Ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet, das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang gehört habt. Also das ganze Wort, die ganze Verkündigung des Herrn Jesus auf Erden, wie wir das in den Evangelien durch den Heiligen Geist inspiriert, dokumentiert haben, das wird hier zusammengefasst als ein Gebot. Also alles, was er gelehrt hat, ist ein Gebot für die Gläubigen. Aber jetzt kommt ein neues Gebot, das also über die Offenbarung der Evangelien hinausgeht, was wir dann eben finden in der Apostelgeschichte und in den Briefen des Neuen Testaments und in der Offenbarung. Und das beschreibt er als ein Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Bitte, was müssen wir jetzt tun? Das ist ein Gebot. Was müssen wir jetzt machen? Ja, aber was sollen wir gehorchen? Das, was wahr ist in ihm und in euch. Das ist ja nicht einmal eine Befehlsform. Ja gut, es braucht auch gar nicht immer eine Befehlsform. Das hat man so irgendwie in der Primarschule gelernt. Befehle, da brauchen wir dazu die Befehlsform. Geh, komm. Aber später, wenn man Sprachwissenschaft studiert, lernt man, es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, wie man befehlen kann. Zum Beispiel mit Infinitiven. Hinauslehnen ist verboten. Das heißt, man darf nicht aus dem Fenster des Zugs hinauslehnen. Aber da sagt man, da schreibt man nicht, nicht hinauslehnen, sondern hinauslehnen ist verboten. Also mit Infinitiven kann man auch befehlen. Aber es ist so eine andere Art von Befehlen. Ja? Die Leute sind dann weniger angegriffen, wenn sie da lesen, nicht hinauslehnen. Und da wollen sie erst recht. Aber hinauslehnen ist verboten. Aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, Maria sagt an dieser Hochzeit in Kana, sie haben keinen Wein. Das ist ein Aussagesatz, aber das war ein Befehl. Damit wollte sie sagen, jetzt muss er, der Herr Jesus, eingreifen und dafür sorgen, dass dieses Problem an der Hochzeit gelöst wird. Und darum sagt der Herr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Er war 30 Jahre alt, als Mensch hier auf der Erde. Und ab einem bestimmten Alter befiehlt die Mutter nicht mehr so. Ja? Und darum macht der Herr diese Distanz. Was habe ich mit dir zu schaffen? Frau. Das ist, auf Hebräisch wäre das Gveret. Also wie man französisch sagt, Madame. Das ist höflich, aber es war seine Mutter. Seine irdische Mutter. Aber eben um die Distanz zu zeigen. Und er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Befehle bekomme ich vom Vater. Und nicht die Mutter befiehlt, wenn man 30 ist. Und sie hat sofort verstanden. Sie sagt nämlich, als Testament. Das ist das letzte Wort, was wir von Maria überhaupt überliefert haben. Was irgend er euch sagt, tut. Also das nächste Mal, wenn man mit einem Katholiken zusammen ist, muss man ihn fragen, kennst du das Testament von Maria? Und das wird natürlich sein Interesse wecken, zu Recht. Und das ist ganz kostbar. Maria sagt als Testament, einfach auf den Sohn Gottes hören. Ja, von ihr weg, auf ihn hinweisend. Und eben, das sind diese Möglichkeiten, wie man etwas befehlen kann, auch ohne Befehlsform, und das ist hier genauso. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Wir gehen in zwei Schritten vor. Zuerst fragen wir uns mal, was ist wahr für Jesus Christus, das genauso für die Gläubigen auch stimmt. Aber zwischendurch, da war noch eine Frage von Kurt, ich habe die einfach übergangen. Man kann auch anders wählen, ja? Wie? Ja, man sollte noch. Ja, wer? Ja, man. Aber man weiß genau, wer gemeint ist. Ja? Man sollte noch die Abfallsäcke rausbringen. Ja, genau. Das sind so verschiedene Möglichkeiten. Die Sprache ist so vielfältig. Aber hier sagt Johannes ein neues Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Wer bringt ein Beispiel? Was ist wahr für den Herrn Jesus, aber auch wahr für die Gläubigen?
Du hast es vorher gesagt, der Christus, 1. Korinther 12, 13, der Leib Christus, der Jesus das Haupt, und wir den Leib, und wir sind mit ihm so verbunden, dass wir den Leib Christi sind. Das heißt, wir sind, die Bibel spricht ja davon, dass man der Christus.
Super, sehr gut. 1. Korinther 12, jetzt müssen wir es aufschlagen. Vorhin habe ich es nur erwähnt, in der Hoffnung, dass man den Ball trotzdem fangen kann. Wenn man eine Bibelstelle nur angibt, meistens geht sie irgendwo runter, wie beim Ping-Pong-Spielen, neben dem Tisch runter. Und wenn man sie aufschlägt, dann ist die Chance viel größer, dass es einem bleibt. Also, lesen wir 1. Korinther 12, 12 und 13.
Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Und ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist.
Danke. Also, hier geht es um den Leib Christi. Aber dieser Leib Christi wird genannt, in Vers 12, der Christus. Also nicht nur das Haupt, nicht wahr? In Kolosser 1 wird der Herr Jesus genannt, das Haupt der Gemeinde. Aber hier wird gesagt, der ganze Leib zusammen ist der Christus. Also Christus mit den Gläubigen verbunden wird genannt, der Christus, der Gesalbte. Und das ist also wahr für Jesus Christus, dass er nämlich zum Leib gehört. Und das ist wahr für jeden wahren Gläubigen, dass er zum Leib Christi gehört. Ja, wo ist jetzt das Gebot? Ganz einfach. In 1. Korinther 12 führt der Apostel Paulus aus, dass die verschiedenen Glieder, dass die zusammenwirken. Und nicht gegeneinander. Nicht wahr? Wer hat eine Hand, die immer dagegen ist, gegen den Körper? Also, der spinnt. Das geht ja nicht. Eine Hand, ein Glied ist da, um zu helfen dem Körper. Ja? Und ist nicht gegen die andere Hand, sondern die Hände arbeiten zusammen. Und wenn jetzt das Auge sagen würde, ja, können wir mal lesen. In Vers 21 von 1. Korinther 12, das Auge aber kann nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Ja, also ein Überlegenheitskomplex gibt es im Körper nicht, dass irgendein Glied findet, ich bin das tollste Glied, da, meine rechte Hand. Und alles andere ist eigentlich nicht nötig. Das geht gar nicht. Und wenn wir ein Leib sind, Christus das Haupt, dann bedeutet das, wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern zur gegenseitigen Auferbauung. Und wir sagen nicht, mich braucht es, aber dich braucht es nicht. Und das ist eines, Überlegenheitskomplex, aber es gibt auch das Problem von Minderwertigkeitskomplex. In Vers 15 liest du Samuel.
Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib?
Noch Vers 16.
Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib?
Ja. Also, man kann nicht sagen, ja, mich braucht es eigentlich nicht in der Gemeinde. Das ist Minderwertigkeitskomplex. Und das ist etwas sehr Schlechtes. Genauso wie Überlegenheitskomplex etwas sehr Schlechtes ist. Nein, jeder weiß, ich habe meinen Platz bekommen im Leib Christi und ich will auf diese Weise dienen. Das Ohr dient mir auf andere Weise als meine linke Hand. Und die linke Hand wieder anders als mein rechter Fuß. Aber alles wirkt zusammen. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Ja, aber das hat tatsächlich Auswirkungen für das praktische Leben. Wenn wir das uns vor Augen haben, dann leiten sich daraus Dinge ab, wie wir leben sollen. Ja, in Hesekiel 33 wird die Frage gestellt, wie sollen wir denn leben? Und aufgrund dieses Titels hat einmal Francis Schaeffer dann ein Buch geschrieben. How should we then live? Ja, aber diese Frage ist wichtig. Wie sollen wir denn leben? Nun, das wird uns hier erklärt. Das, was wahr ist in ihm und in euch, das ist ein Gebot. Jemand wollte noch was sagen? Ja, Jerry?
Aber kann man diesen Vers nicht auch mit Epheser 5, Vers 8 genauso wiedergeben, weil dort ja das auch so gesprochen wird?
In Epheser 5, Vers 8, ja. Du musst uns erklären, was du genau meinst. Wir schlagen auf.
Ja, wir sehen 1. Johannes 3, die Finsternis, und sie sind jetzt Licht geworden, und dort wird ja genau davon gesprochen.
Schlagen wir doch auf und lesen das. Samuel, Epheser 5, Vers 8.
Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts.
Also, du willst sagen, für den Herrn ist es wahr, dass er Licht ist, ja? Und die Gläubigen sind Licht in dem Herrn. Und das bedeutet, dass wir eben Finsternis in unserem Leben nicht zulassen, sondern hinaustun. Und darum wird dann auch im Weiteren gesagt hier in Epheser 5, dass wir eben wandeln sollen als Kinder des Lichts und nichts, keine Gemeinschaft haben sollen mit den Werken der Finsternis, Vers 11. Ja, wenn die Welt in der Finsternis ist, das ist ihre Sache. Aber wir nicht, weil wir Licht im Herrn sind. Wenn die Welt in der Finsternis ist, das ist keine Überraschung, das ist so. Aber wenn die Gläubigen nicht ganz klar im Licht leben, dann haben wir ein Problem. Und so ist also allein die Tatsache, er ist Licht, Gott ist Licht. Wir sind Licht in dem Herrn. Und daraus folgt Paulus in Epheser 5, Vers 8, wandelt als Kinder des Lichts. Das ist unsere Stellung. Wir sind Licht in dem Herrn. Er sagt nicht, ihr solltet Licht im Herrn werden, sondern er sagt, ihr seid Licht in dem Herrn. Und dann sagt er aber praktisch, wandelt als Kinder des Lichts. Das ist Stellung und praktischer Zustand. In einem Vers dort ausgedrückt. Und Johannes sagt nur, das, was wahr ist in ihm und in euch, das ist ein neues Gebot. Weitere Dinge.
Das ist der Hammer. Wir haben es vorher gelesen, Epheser 3, Vers 6.
Ja.
Wir sind Mitteilhaber der Verheißung.
Mitteilhaber der Verheißung.
Indem das Gott, der Vater, seinem Sohn
Jawohl, also Epheser 3, Vers 6 spricht ganz allgemein über die Verheißung Gottes in Christus. Und wir haben jetzt Anteil daran. Und wie du sagst, ein Beispiel ist, dass nach Gottes Ratschluss sollte der Messias eine Frau haben. Und das ist die Gemeinde. Und so gehören wir zur Gemeinde. Und was ist die praktische Schlussfolgerung daraus, dass die Gemeinde die Frau des Christus ist?
Ja, wir stellen das da in der Ehe. Und wir sollten, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, wir Männer unsere Frauen lieben. Und
also, ich wiederhole für den Livestream, das hat ganz praktische Auswirkungen, denn Männer werden aufgerufen in Epheser 5, 22 bis 33, wo es geht um das Geheimnis Christus, der Mann, die Gemeinde, die Frau. Da wird gesagt, dass die Männer sollen ihre Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Genau. Und das sind sehr, sehr praktische Auswirkungen. Ja, und so könnten wir also weitergehen. Wir können den ganzen Abend jetzt nur über das Thema sprechen. Aber ich möchte vielleicht noch ein paar Hinweise geben, einfach so als Anregung. Und dann kann man das Thema für sich selber weiterführen. Der Jesus wird genannt in 1. Korinther 15, 48, der Himmlische. Und dort nennt Paulus die Gläubigen die Himmlischen. Und was ist die praktische Auswirkung? Ja, wenn wir ein himmlisches Volk sind, dann wird uns klar, wir sind eigentlich Fremdlinge hier auf der Erde. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten. Also ist es unsere Aufgabe, die Politik hier auf der Erde zu verändern. Ja, aber das wäre eine Verschiebung. Natürlich sollen wir Salz und Licht sein und das hat Einfluss. Aber wir müssen uns klar sein, wir sind Fremdlinge hier auf der Erde und Beisaßen. Also es ist nicht unsere Aufgabe, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Das geht gar nicht. Da haben wir vergessen, dass wir nicht irdische genannt werden, sondern himmlische. Der Jesus kam in diese Welt als Fremdling. Und es heißt in Johannes 2, er hat sich niemandem anvertraut. Weil er der Himmlische war, war er auch der Fremdling. Und jetzt folgt daraus, auch wir sind Fremdlinge. Und Fremdlinge müssen aufpassen, wenn sie in fremdem Land sich aufführen. Wenn sie beginnen, sich in Dinge zu mischen, die sie eigentlich nichts angeht, dann machen sie sich zu Recht unbeliebt. Ja? Und wir sollten schauen, dass wir uns nicht zu Recht unbeliebt machen. Ja? Und darum, er ist der Himmlische, wir sind die Himmlischen. Er ist der Fremdling, wir sind Fremdlinge. Er ist der König. Und Offenbarung 5, Vers 10 sagt, wir sind Könige. Aber Könige, die nicht jetzt herrschen. Paulus sagt in 1. Korinther 4, den Korinthern, ihr herrscht schon jetzt. Und wir, die Apostel, sind die Allerletzten, die Hinterletzten. Aber sie haben es ein bisschen verwechselt. Jetzt ist noch nicht die Zeit, wo die Gemeinde herrscht. Das kommt erst im tausendjährigen Reich. Aber diese Würde haben wir. Und darum sollten wir uns verhalten wie solche, die von einem fremden Staat sind, aber mit Würde hier auf dieser Erde etwas vertreten. Also wenn der amerikanische Botschafter in der Schweiz seine Familie da wohnt, dann muss er seinen Kindern einschärfen, ihr müsst wirklich aufpassen, wie ihr euch aufführt. Wenn ihr als Kinder von mir, dem Botschafter, euch da übel aufführt, dann wird die ganze Schweiz sagen, Amerikaner sind üble Leute. Aber so wie wir als Familie hier leben, sollen die merken, es ist etwas ganz Wunderbares, Amerikaner zu sein. Ja? Und so ist es, wie wir uns aufführen, das soll dazu führen, dass die Menschen sagen, es ist so etwas Wunderbares, zum himmlischen Volk Gottes zu gehören. Da möchte ich auch. Und dann wird der Herr Jesus genannt, der Heilige. Also der, der sich vom Bösen absondert, heißt das. Und die Gläubigen werden genannt, immer und immer wieder, die Heiligen. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Aber das hat praktische Auswirkungen. Dann sollen wir auch heilig leben. Und Dinge einfach nicht zulassen, die unrein sind in unserem Leben. Er wird genannt der Knecht. Und wir werden genannt Knechte. Die so den Herrn Jesus eben nachahmen, wie er als Knecht gelebt hat, wie das im Markus-Evangelium insbesondere gezeigt wird, sollen auch wir Knechte Gottes sein. Und er ist der Sohn Gottes, wir sind Kinder Gottes. Er ist der Leidende gewesen. Und jetzt leiden wir auch in dieser Welt. Er war der Verworfene. Und wir sind auch verworfen. Wir sind nicht die Beliebten dieser Welt. Aber hoffentlich nicht, weil wir uns dumm aufführen. Ja, ich habe gesagt, deswegen sollte die Welt sich nicht an uns ärgern. Aber die werden uns schon genügend, werden sich schon genügend ärgern, nur wenn wir als, wirklich als Christen leben. Ja, der Herr Jesus sagt, sie haben mich vorher gehasst. Und wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch auch hassen. Der Verworfene, wir sind die Verworfenen. Und so könnten wir also weiterfahren. Er war der, der von dem Vater in die Welt gesandt wurde. Und in Johannes 20 sagt er den Jüngern, ich sende euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende auch ich euch. Wir sind da mit einem Auftrag in dieser Welt. Nicht die Politik der Welt auf den Kopf zu stellen und denken, wir machen eine immer bessere Welt, bis das tausendjährige Reich da ist. Nein, das tausendjährige Reich kommt nicht in einen Prozess, sondern Jesus Christus wird kommen als König und dann wird alles umgekrempelt. Aber diese Zeit wird in der Bibel beschrieben als eine Nacht. Und wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt, dann ist das der Tag des Herrn. Und dann wird alles anders werden. Aber wir sollen eben als Licht in dem Herrn dieses göttliche Licht verbreiten. Und da sehen wir, da ist so viel drin. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot. Das, was wahr ist, in ihm und in euch. Zuerst so geheimnisvoll und jetzt plötzlich hat das ganz konkrete Bedeutung. Und wir können darüber weiter nachdenken und noch viel mehr dazu herausfinden. Und dann immer die Frage stellen, und was hat jetzt das praktisch für mein Leben in dieser Welt zu bedeuten? Wunderbar. Aber sehen wir, mich stört ja eigentlich der Titel Deuteronomium. Denn die Übersetzer der Septuaginta, die haben das fünfte Buch Mose zu reduziert. Natürlich hat Mose ganz viele Gebote wiederholt. Darum will man in 5. Mose auch die 10 Gebote noch einmal. Warum nicht nur in 2. Mose 20 beim Bund am Sinai? Weil er es wiederholt hat. Er hat das alte Gebot nochmals vorgestellt, das sie von Anfang an hatten. Aber dann hat Mose ganz viele neue Gebote gegeben im Blick auf das Land. Die neue Generation sollte vorbereitet werden auf das Leben im Land, im verheißenen Land. Ein Beispiel, 5. Mose 12, Vers 13. Und das muss man gut beachten, wenn man das 5. Buch Mose studiert, dann sollte man eben darauf achten, was ist Wiederholung und übrigens dann Erklärung und Ausdeutung. Ist nicht einfach eine bloße Wiederholung. Darum mag ich den Ausdruck Deuteronomium nicht. Ist auch nicht ein inspirierter Titel. Aber er bringt ganz viele neue Gebote im Blick auf das Land. Liest du 12, Vers 13.
Hüte dich, dass du dein Brandopfer nicht an irgendeinem Ort opferst, den du dir ersiehst, sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählt. Da sollst du deine Brandopfer opfern und dort sollst du alles tun, was ich dir gebiete.
Ja, also Mose erklärt, wenn ihr dann rübergeht über den Jordan, dann müsst ihr wissen, in diesem Land gibt es einen Ort, den Gott ganz speziell auserwählt hat, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und dieser Ort wird in 5. Mose wie viel Mal erwähnt? 21 Mal. 3 Mal, 7 Mal. Aber er wird nie genannt mit Namen, Und erst später in der Zeit von David wird dann, zum Beispiel in 2. Chroniker 6, klargemacht, das ist Jerusalem. Jerusalem ist der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt, nämlich dadurch, dass dann Davids Sohn Salomo den ersten Tempel bauen musste in Jerusalem. Und dieser Ort wird da 3x7 erwähnt und es wird gesagt, Opfer nicht irgendwo, sondern nur an diesem auserwählten Ort. Und darum sollte nur Jerusalem dann schließlich der Ort der Anbetung werden im Land und nicht irgendwo. Der Grund ist der, die Heidenvölker rund um Israel, die Ammoniter, Moabiter, Edomiter, die Philister, die Aramäer, die Kananäer im Libanon, die hatten viele Tempel, weil sie viele Götter hatten. Aber Israel kannte nur einen wahren Gott. Und darum sollte es nur einen wahren Ort der Anbetung geben, den Gott auserwählt. Ein Tempel als Zeugnis für den einen Gott. Und das alles gehört zu den neuen Geboten. Und dann sagt Johannes, ein neues Gebot, das was war, ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Ich habe gesagt, diese Zeit, seit der Herr Jesus in den Himmel gefahren ist, Apostelgeschichte 1, wird, bis er wiederkommen wird, auf dem Ölberg. Er ging vom Ölberg weg und er wird wiederkommen auf dem Ölberg, so sagt es Apostelgeschichte 1 und auch Sacharja 14, dann wird es der Tag des Herrn sein. Dann wird Licht sein auf dieser Erde. Aber diese ganze Zeit, seit er weggegangen ist, ist Finsternis. Und als er da war er hier und konnte sagen, ich bin das Licht der Welt. Da war Licht. Als er, der Sohn Gottes, da war Licht. Aber dann ging er weg und dieses Licht ging weg. Und von da an ist Nacht. Und darum werden die Gläubigen aufgerufen, sie müssen in der jetzigen Zeit leuchten wie Sterne. Philipper 2. Liest du Samuel ab Vers 14 und 15.
Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet.
Ja, darstellt. Genau, das reicht schon. Also hier wird gesagt, wir sind in einer verdrehten und verkehrten Welt. Also übrigens, verdreht ist, wenn man so ist, und das andere zeige ich jetzt nicht, das ist dann, wenn der Kopf unten ist und die Beine oben. Verdreht und verkehrt. Und hier wird gesagt, wir leben in einer Welt, die ist verdreht und verkehrt. Das braucht uns überhaupt nicht zu überraschen. Aber inmitten einer solchen Gesellschaft sollen wir scheinen wie Lichter in der Welt. Und die Elberfelder schreibt in der Fußnote, oder Lichtträger oder Sterne. Es ist Nacht. Der Jesus ist weg, das Licht der Welt. Aber wir sollen als Sterne himmlisches Licht in einer dunklen, orientierungslosen Welt verbreiten, eben indem wir als untadelige und unbescholtene Kinder Gottes hier unseren Weg gehen, als Fremdlinge. Und dann haben wir ein prophetisches Wort in Römer 13 über das Ende dieser langen Nacht. Römer 13. Liest du Verse 11 bis 14?
Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trickgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden.
Genau. Also hier wird ganz klar gesagt, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Hier haben wir einen prophetischen Text, wo der Geist Gottes den Propheten, hier Paulus, in die Endzeit versetzt. Das ist etwas, was wir auch schon im Alten Testament kennen. Da steht in Zephania, nahe ist der Tag des Herrn. Wie? Jahrhunderte vor Christus. Ja, natürlich. In Zephania wird der Leser versetzt prophetisch in die Endzeit. Und dann gilt, nahe ist der Tag des Herrn. Und er beschreibt die Drangsalszeit. Und hier versetzt uns der Geist Gottes in die Endzeit und sagt, als aktuelles Wort für die, die jetzt wirklich in der Endzeit leben, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Und Konsequenz, lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen, weil wir sind ja Licht in dem Herrn. Und dann, 2. Petrus 1 sagt dann, dass der Herr Jesus kommen wird als... wird kommen, der Morgenstern, der in unseren Herzen aufgehen wird. Der Morgenstern, das meint der Herr Jesus, wenn er kommt für die, zur Entrückung der Gemeinde. Wenn er kommt am Tag des Herrn, sagt Malachi, in den letzten Versen seines Buches, dass der Herr kommen wird, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird mit Heilung in ihren Flügeln. Die Sonne der Gerechtigkeit ist der Herr Jesus, wenn er kommt am Tag des Herrn, wie die Sonne. Er kommt auf dem Ölberg, da wo ab jeden Morgen die Sonne sich erhebt und die Strahlen dann über Jerusalem ausbreitet. So wird der Herr kommen, aber für die Entrückung, da kommt er nicht als Sonne der Gerechtigkeit, sondern als der Morgenstern, der aufgeht. Wer hat das letzte Mal die Venus beobachtet am Morgen, wo sie sichtbar war? Kaum jemand. Aber Sonnenaufgang, das nehmen wir schon wahr. So ist es auch bei der Entrückung. Nur die Gläubigen erwarten diesen überraschenden Moment. Das ist der Morgenstern. Und darum spricht der Herr Jesus in Offenbarung 22, wenn er sagt, ich komme bald, nennt er sich dort der glänzende Morgenstern. Das ist für die Gemeinde. Aber dann, etwas Zeit versetzt, kommt dann der Tag des Herrn, wo die Sonne aufgeht. Und heute schon gilt für uns, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Und wenn er dann kommt als der König der Könige, als Sonne der Gerechtigkeit, dann wird es in dieser Welt wieder Licht werden. Aber wir müssen uns abfinden, jetzt leben wir in der Finsternis. Wir leben in der Nacht. Und Johannes sagt, weil die Finsternis vergeht, dass wir kommen. Diese Finsternis wird vergehen. Nicht in einem Prozess, sondern wenn dann der Tag des Herrn kommt. Die Finsternis vergeht, aber er sagt, und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Und das war eben in zwei Stufen geschehen. Der Herr Jesus kam in diese Welt, und er hat uns diese Offenbarung gegeben, die in den vier Evangelien festgehalten ist. Und dann, nach diesem alten Gebot, kam der Heilige Geist und hat all das noch hinzugetan und das Neue Testament vollendet. Und jetzt leuchtet das Licht voll in dieser Nacht. Ja? Das volle Licht mit dem Alten Gebot und dem Neuen Gebot, den Evangelien und dem weiteren Neuen Testament, Apostelgeschichte, Briefe und Offenbarung, ist jetzt die Bibel abgeschlossen Und wir können sagen, das wahrhaftige Licht leuchtet schon. Seit den Tagen des Apostels, der ja dann dazu beigetragen hat, dass das Wort Gottes abgeschlossen wurde. Mit der Offenbarung. Fertig. Da, gibt keinen Koran im Anhang. Ja, Mohammed kam, halbes Jahrtausend später, und sagt, jetzt kommt die Vollendung. Nein, ist schon vollendet. Und es steht auf der letzten Seite, wer jetzt noch etwas hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen. Abgeschlossen. Das ist das volle Licht des Wortes, das eben für diese Zeit der Gemeinde gegeben wurde. Es ist noch Nacht, aber wir wissen, die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht leuchtet schon. Und jetzt gehen wir weiter. Vers 9, liest du nochmals, Samuel.
Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat.
Jawohl. Und das fünfte Buch Mose spricht so viel über Liebe. Die Liebe zu Gott und seinem Wort und spricht auch über die Liebe Gottes zu Israel. Das Wort Liebe als Hauptwort kommt in der Bibel zum ersten Mal vor, Ahava, in 5. Mose, wo Mose sagt, wegen des Herrn Liebe zu euch. 5. Mose 7. Und diese Liebe ist eben nicht eine Liebe, wo man einfach sagen kann, ich liebe Gott. Nein, die zeigt sich eben gerade in der Liebe zum Bruder. Und darum wird das hier so aufgezeigt, wer sagt, dass er in dem Licht sei, hasst seinen Bruder. Der offenbart sich als einer, der in der Finsternis ist. Weg von dem Licht des Wortes Gottes. Und wer da in der Finsternis ist, der geht in der Finsternis und er weiß gar nicht, wohin er schließlich geht. Weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Das ist eigentlich unglaublich. Wenn man denkt, wie viel Menschen in unserer Gesellschaft investieren in Ausbildung. Und in den Kindergarten, dann in die Primarschule, dann in die Oberstufe und dann kommt Berufsausbildung oder andere gehen ins Gymnasium und dann kommt vielleicht nach der Berufsausbildung nochmals eine Weiterbildung und nach dem Gymnasium die Uni und dann kommen weitere Kurse nach der Uni und wie alt ist man dann? Ja, schon gegen 30. Ja, aber wie lange arbeiten wir dann? Ja, mit 65 können wir gehen. An so vielen Orten. Ja? Wer dann noch Professor sein will an der Hochschule nach 65, was sagst du dazu? Schwierig, oder? Ja? Was, das war's jetzt. Und man hat so viel investiert. Und das war's. Aber wenn man denkt, die Bibel sagt, und nach dem Tod kommt die Ewigkeit. Und wenn man die Leute fragt, wie habt ihr euch auf die Ewigkeit vorbereitet? Eigentlich nicht. Wie? Für ein paar Jahrzehnte macht man so einen Aufwand, ja? Andere würden sagen, also 5 Jahre Primarschule, das reicht. Warum? Und man kann kochen und man kann auch arbeiten und wirklich etwas tun, was hilft. Warum? Ja, aber da sagt man, ja, nein, das ist schon besser. Aber in Bezug auf die Ewigkeit? Nein. Also man beschäftigt sich überhaupt nicht mit der Frage, wohin gehen wir? Und da sagt Johannes, wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und so erleben wir Menschen um uns herum, die gehen einfach, aber die wissen gar nicht, wohin. Die haben kein Ziel für die Ewigkeit, sind auch nicht vorbereitet. Und dabei sollte man immer vorbereitet sein für die Ewigkeit. Man sollte also immer sich im Klaren sein, wenn ich heute gehen muss, dann weiß ich, wohin ich komme. Und die meisten Leute sagen, das sehen wir dann. Boah, Wenn das jemand sagt nach der Schulausbildung oder eben er macht keine Ausbildung und sagt, ja, wir sehen dann, was ich mache als Erwachsener. Das geht doch nicht. Aber so wird gelebt. Und nächstes Mal fahren wir dann weiter ab Vers 12 und da beginnt Johannes wieder mit einem Parallel zum ersten Buch Mose. Viermal geht er so durch die fünf Bücher Mose hindurch und werden da noch etwas ganz Besonderes erfahren. In Vers 12 sagt Johannes, ich schreibe euch Kinder, weil auch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Alle Gläubigen zusammen sind Kinder. Aber dann sagt er in Vers 13, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und dann sagt er, ich schreibe euch Jünglinge. Und dann in Vers 14, ich schreibe euch Kindlein. Übrigens, hier steht nicht Kinder. Wir werden das nächstes Mal noch genauer ansehen, was da im Griechischen steht. Kindlein. Alle Gläubigen zusammen, die werden immer wieder angesprochen als Kinder. Auch schon 2 Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies. Das sind alle angesprochen. Aber jetzt ab Vers 13, in diesem neuen Teil, zeigt Johannes, es gibt verschiedene Reifegrade unter den Gläubigen. Es gibt solche, die sind schon gereift im Glauben. Die nennt er Väter. Und da gibt es solche, die sind, er sagt, stark Jünglinge. Ja, voll im Schuss, kann man sagen. Und er spricht dann auch zu den Kindlein. Das sind die, die erst zum Glauben gekommen sind. Und für jede reife Gruppe gibt er ganz bestimmte praktische Belehrungen. Aber mehr davon nächstes Mal.